Ganz herzlichen Dank für die tolle Musik, das macht ihr prima. Ich mag das so. Und nächsten Sonntag, Ostersonntagmorgen, haben wir um 7 Uhr eine Andacht auf dem, manche nennen es Müllberg, manche nennen es Friesenhügel in Emmen. Und da machen wir morgens um 7 so eine Osterandacht. Und da habe ich einen Freund gebeten, auch mit seiner Trompete dann so da zu spielen. Und das ist unglaublich, diese Atmosphäre, die da entsteht. Dankeschön nochmal. Ein paar Worte vorweg. Ganz liebe Grüße aus Emmen und vom Landesverband. Du hast das gerade schon erwähnt. Wir hatten ja vor einer guten Woche unsere Ratstagung des Landesverbandes in Nordwestdeutschland. Spannende Zeiten, die da so passieren. Ein paar eure Abgeordneten waren ja da. Und wir haben da wirklich was Besonderes gemacht hier aus Ihren. Jörg Dieter ist zum Kandidaten für das Präsidium des Bundes gewählt worden. Also mal gucken, ob wir das schaffen, ihn dann zur Himmelfahrt ins Präsidium zu wählen. Das wäre doch cool, oder? Ein richtiges Präsidiumsangehöriger. Das möchte ich sowieso sagen, dass ich fühle mich hier in Ehren immer so wie Heimspiel irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, dass ganz viel, Helmut so, oder? Wir kennen uns schon so lange. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, mit diesem Engagement auch im Landesverband, hier in Ehren habe ich immer so Fundament gefunden. Hier waren ganz viele Leute, die mich über die Jahre auch unterstützt haben und die mich manchmal auch ein bisschen nach vorne gepusht haben. Und da bin ich ganz dankbar rum und deshalb bin ich heute hier. Und für alle Frauen nochmal eine ganz besondere Aussage. Ihr habt die coolsten Männer in ganz Westdeutschland hier, muss man sagen. Dieses Männergrillen, da könnt ihr nur neidisch sein und versuchen, als Frauen sowas Ähnliches zu machen. Männergrillen hier in der Gemeinde Ehren. Ich durfte vor ein paar Wochen hier sein. Tolle Aktion. Ja, Predigt. Wer ist der? Mit dieser Frage ist die heutige Predigt überschrieben. Und wir lesen sie im 21. Kapitel des Matthäus-Evangeliums im Vers 10. Wir haben gerade ja aus dem Johannes-Evangelium die Geschichte vom Einzug von Jesus nach Jerusalem gehört. Und in all vier Evangelien steht ein Bericht darüber drin. Und das Interessante ist ja, je nach wie unterschiedlich die vier, welche unterschiedlichen Schwerpunkte sie so setzen. Und ich habe heute die Version oder das als Predigttext genommen, was eben Matthäus schreibt. Und Matthäus schreibt im Vers 10a in dem ersten Teil, und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Also heute feiern wir Christen, die wir uns nach dem gregorianischen Kalender richten, in Klammern die griechisch-orthodoxen, haben eine leichte Zeitverschiebung da drin, den sogenannten Palmsonntag. Wer gestern Abend mal rausgeguckt hat, heute Nacht war Vollmond. Und wir haben ja mal gelernt, dass Ostersonntag immer der erste Sonntag nach dem Vollmond, dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang ist. Und heute Nacht konnte man sehen, heute Nacht war Vollmond, also wir sind on the track. Es geht auf Ostern los. Heute beginnen wir mit dem Gedenken an den Einzug von Jesus und seinen Jüngern in Jerusalem mit dem Höhepunkt der Vorbereitung auf das Osterfest, also der Karwoche. Ich freue mich, dass ich an so einem wichtigen Sonntag hier heute bei euch sein darf. Die Karwoche ist nicht nur nach dem katholischen Verständnis die wichtigste Woche im Kirchenjahr. Die startet also heute am Palmsonntag. Ich habe irgendwie versucht, die ostfriesische Palme noch hier einzubauen. Ist mir nicht richtig gelungen, weil das ist für uns Ostfriesen wirklich die falsche Jahreszeit. Die ostfriesische Palme gibt es jetzt nicht. Also wir sind sozusagen komplett raus. Aber, also wir starten heute mit dem Palmsonntag. Donnerstag geht es am Gründonnerstag mit dem Gedenken an das Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern weiter. Am Karfreitag wird dann der Verhaftung, Folterung, Kreuzigung von Jesus gedacht. Und da findet halt die Karwoche ihren Höhepunkt. Um dann in der Osternacht und am Ostersonntag in das Auferstehungsfest überzugehen. Den Freunden aus friesischen Brauchtums muss ich auch leider mitteilen, dass das Osterfeuer mit seinem Bierkonsum und anschließend einer Party im Sportverein eher heidnische Wurzeln zum Ende des Winters hat und somit nicht offiziell Teil des christlichen Osterfestes ist, auch wenn ihr hier als Gemeinde, habe ich gesehen, auch ein Osterfeuer habt, was ich natürlich super finde. Aber heute geht es um den Palmsonntag und den Ereignissen rund um Jesus, seinen Jüngern und den vielen Einwohnern und Gästen in der Stadt Jerusalem. Alle vier Evangelien berichten von diesem Abschluss der Reise der kleinen Schar um Jesus, die in Galiläa begonnen hatte und nun endlich in Jerusalem endete. Und ich lese jetzt mal den Bericht nach Matthäus im 21. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an dem Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf seiner oder ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, bei Jesaja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menschenmenge bereitete ihre Kleider auf dem Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids! Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Ja, die Reise von Jesus mit seinen Jüngern von Galiläa nach Jerusalem folgte einer alten jüdischen Tradition. In jedem Frühjahr wurde in Jerusalem das Pessach- oder Passahfest gefeiert. Pessach war eines der wichtigsten jüdischen Feste, an dem die jüdischen Gläubigen zum Tempelberg und damit zum Tempel pilgerten. Das Fest erinnerte an den Auszug aus Ägypten, der Befreiung der Israeliten aus der Sklaverei und den Start des selbstständigen Lebens als Volk Israel, zuerst in der Wüste mit Moses und später im gelobten Land Israel. Pessach dauerte 7 Tage und war ein Familienfest oder ist immer noch ein Familienfest mit verschiedenen Riten und Traditionen, wie dem bekannten Sederabend, dem Festessen mit Lamm und Wein und dem einwöchigen Verzehr von ungesäuerten Broten, mit ganz viel Symbolik und ein ganz tiefes, auch für uns als Christen, ganz spannendes Fest. Die Stadt Jerusalem war also voll mit Menschen, die voller Freude auf das anstehende Fest waren. Aus allen Teilen Israels und anderen Orten des Römischen Reiches, in denen Juden wohnten, waren ganze Familien angereist. Coming home for Pessach sozusagen. Um im Tempel zu beten, zu feiern, Verwandte und Freunde zu treffen, Neuigkeiten zu erfahren und bestimmt auch, um eine Menge Spaß zu haben. Die Tage in Jerusalem zu Pessach war für viele Menschen, die sonst in abgelegenen Dörfern weit weg vom Zentrum des jüdischen Lebens lebten, der Höhepunkt des Jahres. Endlich mal raus aus dem langweiligen Leben zu Hause, rein in die große, weite Welt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es damals noch keine Zeitungen, Fernseher, Telefone, WhatsApp und andere Errungenschaften des heutigen Lebens gab. Freunde und Verwandte konnte man nur einmal im Jahr live in Jerusalem beim Pessachfest treffen, sich unterhalten und auch Neuigkeiten austauschen. Und auf der anderen Seite war da diese kleine Gruppe um Jesus. Sie hatten in den letzten 3 Jahren hauptsächlich in Galiläa und zu guter Letzt auf dem Weg nach Jerusalem unvorstellbare Wunder erlebt und bei den geistgewirkten Reden und Predigten Jesu gespürt, dass er viel, viel mehr war als einfach nur ein weiterer Rabbi unter vielen. Der Höhepunkt der Wunder Jesus war erst einige Stunden her. Gerade schon angedeutet, das Johannesevangelium berichtet von der Auferweckung von Lazarus, einem engen Freund von Jesus und dem Bruder von Maria, einer treuen Jüngerin von Jesus, die mit dem Öl und so. Die Menschen hatten es selbst gesehen. Jesus hatte einen Toten wieder zum Leben auferweckt. Und nicht zuletzt damit hatte Jesus gezeigt, dass er in der Autorität seines Vaters als Gottes Sohn handelte und predigte. Voller Begeisterung erinnerten sich die Begleiter von Jesus an die Wunder, die er getan hatte. Er hatte Wasser zu Wein gemacht, Tausende ernährt, den Sturm gestillt, Kranke geheilt, Geister ausgetrieben und vieles mehr. Und nun erwarteten sie ebenso große Wunder von ihm in Jerusalem als der lang erwartete Messias. Endlich sollte das Himmelreich Gottes aufgerichtet werden, die verhassten Römer vertrieben und ein neues goldenes Zeitalter für die Juden als Gottes Volk beginnen. Das war der Plan, das war die Idee von so vielen, die dabei waren. Jesus war mit den Jüngern entlang des Jordan von Galiläa aus bis nach Jericho und dann die Römerstraße hoch durch die judäischen Berge gewandert. Diese Straße gibt es noch heute. Heute ist die Strecke von Kapernaum, da wo auch Petrus lebte, am See Genezareth bis nach Jerusalem 186 Kilometer lang und dauert mit dem Auto knapp 3 Stunden. Okay. Zur Zeit Jesus als Pilger waren sie ungefähr eine Woche unterwegs. Und es war eine anstrengende Wanderung, weil es ging ganz schön bergauf. Und nun war das Ziel fast erreicht. Am letzten Hügel vor der Stadt sendet Jesus seine Jünger voraus nach Bethphage, um ihm eine Eselin mit Füllen als Reittier zu besorgen. Wer jemals an diesen Bergen von Jerusalem gestanden hat, da die letzten Hügel so über und dann die Stadt so unten liegen sieht, der wird diesen Anblick nie vergessen. Da merkt man einfach, weiß nicht, wir haben das mal erlebt da, wo denn die Stadt so in der Sonne so golden vor uns lag. Und noch heute, 2000 Jahre nach den Sachen, ist das tatsächlich, es ist einfach so, Jerusalem ist nicht Frankfurt, sondern das ist eine ganz besondere Stadt. Und deshalb steckt auch so viel Emotion auch hinter diesem Moment für diese Jünger. Die waren eine Woche lang gewandert, das war anstrengend. Sie hatten das mit Lazarus erlebt. Und nun kommen sie den Berg hoch von da unten von Jericho, das liegt irgendwie fast 300 Meter unterhalb der Meeresoberfläche im Jordantal. Da läuft man da hoch, Jerusalem liegt knapp 1000 oder 900 Meter oberhalb der. Das ist also richtig Wandern da hoch. Und dann kommt man da an und dann überquert den letzten Hügel und sieht die Stadt unter sich. Und diese Stadt bebte so vor diesen Vorbereitungen des Pessachfestes. Also das war eine emotional auch hoch aufgeladene Sache. Das war nicht einfach so, wir latschen mal heute oder wir fahren heute mal mit unserem E-App mal kurz nach Iren oder so. Sondern das war richtig, da steckte was hinter. Also, Jesus bekommt dieses Reittier. Stell mir vor, dass, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man auf einem Eselfüllen sitzt, aber naja. Auf diesem Tier reitend machte er sich auf den Weg, den Berg runter, nach Jerusalem. Das war ein besonderer Moment, weil nach meiner Bibelkenntnis, man möge mich korrigieren, ist das das einzige Mal, wo Jesus auf einem Tier reitend unterwegs ist. Sonst liest man immer nur, dass er gelaufen ist. Ja, also Jesus auf dem Esel füllen. Damit nimmt Jesus eine neue Rolle ein. Er zeigt den Anwesenden, dass er mehr ist als ein einfacher Rabbi mit seiner Gefolgschaft, der nach Jerusalem zum Fest kommt, sondern dass er ein rechtmäßiger Herrscher ist. Und damit bezieht er sich halt mit der Wahl seines Reittiers auf die Bibelstelle in Sacharja 9, von der wir gerade gehört haben. Sagt der Tochter Zion, also den jüdischen Volk, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Und da versammelt sich eine jubelnde Menge um Jesus. Ihm wird mit Palmenzweigen und Kleidungsstücken auf dem Weg quasi ein roter Teppich ausgerollt. Witzigerweise erzählt Matthäus gar nichts von Palmwedeln. Da stehen nur Kleider, aber in den anderen lesen wir halt von den Palmwedeln. Die Menschen rufen, Hosianna, dem Sohn Davids. David als König und damit ist er in dieser Herrscherfamilie, wenn er so benannt wird. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und es herrscht ein ziemlicher Tumult und immer mehr Menschen kommen neugierig hinzu. Sie fragen die Anwesenden, was denn da los sei. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der? Berichtet uns Matthäus. Also ein Pulk von Menschen, die Jesus zujubeln und irgendwie eine ganze Reihe Leute drumherum, die denken, was läuft hier denn? Viele Menschen hatten Jesus während dieser 3 Jahre seines Wirkens hauptsächlich in Galiläa kennengelernt oder wenigstens von ihm gehört. Wir können davon ausgehen, dass zum Pessachfest auch viele Leute aus Nazareth, seiner Heimatstadt, oder Galiläa, also die Gegend um den See Genezareth, nach Jerusalem gekommen waren. Und sie können den Fragenden Auskunft geben. Oder auch nicht. Auf die Frage, wer ist der, gibt es folgende Antwort. Das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Das ist der Vers 10b dann, den hatte ich nämlich vorher extra weggelassen. Also, weil ich wollte ja euch die Antwort nicht schon vorher sagen. Also, das Volk aber sprach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus ein Prophet? Die Antwort auf die Frage, wer ist der, wird von Matthäus nicht weiter kommentiert. Sie bleibt einfach stehen und damit endet auch der Bericht über den Einzug nach Jerusalem. Aber wir wollen uns über Jesus auf dem Eselfohlen und über die Frage, wer ist der, doch noch einige Gedanken machen. Jesus sendet mit seinem Ritt auf dem Eselfohlen ein deutliches Signal an alle, die sich mit der Heiligen Schrift, der Tora, mit den Propheten, also unserem heutigen Alten Testament, auskennen. Jesus zieht als König in die Stadt ein. Als König im politischen Sinn? Nein. Ganz anders. Und letztlich sogar viel größer als einfach nur ein König. Ich habe das mal auf deine Frage vorhin erlebt, wie der König, damals, weiß nicht, König von den Niederlanden, Herr Willem, mit seiner Frau Maxima, uns im Mariko in Leer besucht haben, im Maritimen Kompetenzzentrum. Und habe das erlebt, wie da die Limousine auflief und wie das alles so war. Ja, und das war schon beeindruckend. Quasi der rote Teppich, der da ausgerollt wurde. Ja, wie ging das mit Jesus? Jerusalem ist in der Zeit von Jesus das geistliche Zentrum des Judentums, eigentlich auch noch heute. Der Tempel ist der Dreh- und Angelpunkt des Glaubens an den einen allmächtigen Gott. Jesus nimmt als Sohn Gottes sein Anrecht auf den Tempel in Anspruch. Das ist das Signal, das er mit diesem Einzug nach Jerusalem sendet. Es geht also um nichts weniger als die Erneuerung des Bundes Gottes mit seinem Volk unter neuen Vorzeichen. Für die Menschen, die Jesu wirken und seine Autorität, die in seinen Reden spürbar wurde, erlebt hatten, ging es aber, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich um eine geistliche Erneuerung. Sie hatten zum Beispiel die Reden, mit denen Jesus versucht hatte, seine Jünger auf diesen Höhepunkt, den wir zu Ostern feiern und zu Karfreitag begehen, der hat ja versucht, in mehreren Abschiedsreden das vorzubereiten. Aber wie wir Menschen so sind, wir wollten wieder nur das hören, was auch nicht gesagt wurde. Naja, und somit ging es eigentlich hauptsächlich um diesen Gedanken, wow, jetzt geht's los. Seit so vielen Generationen warten wir auf den angekündigten Messias. Nun ist er da. Nun geht's darum, wow, weltliche Macht, jetzt wird alles besser. In der Person Jesus keimte die Hoffnung auf, dass dieser Messias nun endlich gekommen sei und seine Herrschaft in Jerusalem aufrichten würde. Und mit dieser Erwartungshaltung begleiteten sie Jesus auf seinem Weg, den Berg herunter in Richtung Jerusalem. Sie bereiteten dem Reiter auf dem Esel einen triumphalen Empfang mit Kleidern und Palmzweigen auf der Straße. Mit den Rufen, Hosianna, dem Sohn Gottes, gelobt sei der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe, wurde der Anspruch an Jesus deutlich. Für sie war klar, endlich kommt der lange erwartete Messias. Hosianna als Bezeichnung war eigentlich ein Fleh, aber auch ein Jubelruf. Übersetzt bedeutet das ist ja schon die griechische Übersetzung, übersetzt bedeutete das griechische Wort Hosianna, hilf doch oder hilf bitte, und richtete sich an Gott oder an einen König. Angelockt von dem Lärm auf der Hauptstraße von Jerusalem nach Jericho, es war wirklich eine Hauptstraße, es ist heute noch, kommen viele Zuschauer hinzu. Sie wundern sich über diese seltsame Prozession mitten am Tag auf der Straße, so kurz vor dem Fest. Und sie fragen, wer ist der? Und wenn man ehrlich ist, wirkte Jesus mit seinen Gefolgsleuten nicht wirklich königlich. Die Menschen um Jesus waren in ihrer Kleidung, ihrer Sprache und ihrem Auftreten klar als nicht besonders begüterte Landbevölkerung aus der Provinz erkennbar. Ich sage mal gerne, die Ostfriesen der jüdischen Gemeinschaft waren die Leute aus Galiläa. Auch Jesus wirkte auf dem etwas zu klein geratenen Esel nicht besonders königlich. Die Menschen in Jerusalem waren da andere Auftritte ihrer Herrscher gewöhnt. Wenn zum Beispiel der römische Statthalter unterwegs war, dann ritt er auf einem prächtigen Pferd oder wurde in einer reich verzierten Kutsche oder Sänfte transportiert. Ihn begleitete dann ein angsteinflößender Trupp Soldaten mit voller Bewaffnung als beeindruckende Leibgarde. Die Römer, die wussten schon, wie sie Macht zeigen konnten. Aber auch die hohen Priester, die Ältesten und die anderen Verantwortlichen des jüdischen Lebens traten jeweils mit imposanter Kleidung und mit wertvollen Machtinsignien vor die Menschen. Dagegen wirkte Jesus mit seinen Anhängern wenig beeindruckend. Aber trotzdem war die Kunde von seinem Wirken, den Predigten und den Wundern, ihm vorausgeeilt. So unbekannt war Jesus den Menschen in Jerusalem dann doch nicht. Auf die Frage, wer ist der, antworteten die Leute, die schon von Jesus gehört hatten: Ach, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus, ein Prophet, ein Rabbi aus der Provinz mit merkwürdigen Ideen, ein Scharlatan, der Menschen in seinen Bann schlagen und beeinflussen kann, oder vielleicht doch der versprochene Messias oder was ganz anderes? Diese Frage bleibt für die Menschen, die den Einzug Jesus nach Jerusalem beobachten, zunächst unbeantwortet. Und wenn wir ehrlich sind, auch für die Jünger. Die Antwort kommt erst einige Tage später, nach den Ereignissen auf Golgatha und dann 3 Tage danach am Ostermorgen. Viele Menschen stellen sich heute, fast 2000 Jahre nach den Ereignissen in Jerusalem, die gleiche Frage: Wer ist der? Und es gibt ebenso viele Antworten auf die Frage wie zur Zeit Jesu. Jesu hat, wie wir wissen, vor 2000 Jahren nicht die weltliche Herrschaft in Jerusalem angetreten und den Juden ein neues goldenes Zeitalter beschert. Er hat die Römer nicht aus dem Land geworfen und die Juden politisch unter sich vereint und das alte Reich Davids wieder neu entstehen lassen. Er hätte etwas ganz anderes im Sinn, als er als Sohn Gottes mit einem ganz anderen Auftrag und ganz ohne äußere Machtinsignien nach Jerusalem einzog. Es ging um etwas viel Größeres als die politische Unabhängigkeit eines kleinen, unabhängigen Teils des Römischen Reiches, ganz irgendwo am Rande. Jesus war in die Welt gekommen, um alle Menschen auf dieser Welt, die den einen Gott als ihren Herrn annehmen, mit Gott zu versöhnen. Jesus war nach Jerusalem gekommen, um als Unschuldiger die Sünden dieser Welt aufzunehmen und sich ans Kreuz schlagen zu lassen. Und mit dieser Tat begründet Jesus den neuen Bund Gottes mit seinen Geschöpfen. Menschlich gesehen führte der Einzug nach Jerusalem zu einem Desaster. Wenige Tage nach dem Ereignis wird Jesus unter falscher Anklage verhaftet, gefoltert und schließlich grausam hingerichtet. Die Leute, die Jesus auf seinem Esel zugejubelt haben, wenden sich nun ab, verlachen und verspotten ihn. Und es braucht seine Zeit, bis Jesu Jünger verstehen, dass die Ereignisse in Jerusalem am Karfreitag keine Katastrophe, sondern der Auftakt zu einem weltverändernden Wandel der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Damals begann, heute immer noch gültig und für alle Zeit war. Für mich, für uns, ist heute die Frage: Wer ist der? Ganz einfach, aber dann wieder komplex und vielschichtig zu beantworten. Wir dürfen als Christen Jesus als unseren Herrn und Gott ganz persönlich erleben. Wir dürfen zu ihm eine ganz eigene Beziehung aufbauen. Er ist für uns ans Kreuz gegangen und er hat damit die Sünde, die uns von Gott trennt, überwunden. Aber wie drückt man das aus? Und da bin ich auf diesen Gedanken gekommen, dass wir uns erinnern an das, was Christen schon ungefähr 400 Jahre nach Christus aufgeschrieben haben. Wir nennen das das apostolische Glaubensbekenntnis. Und da ist die Frage, Jesus, wer ist das? Klar und deutlich beantwortet. Und auch wenn wir uns als Baptisten dieses Bekenntnis nur selten zusprechen, kann es helfen, alle Fragen zu Jesus, unserem Herrn, auf ein festes, biblisch fundiertes Fundament zu stellen. Ich fände das schön, wenn wir das miteinander einfach mal uns zusprechen. Ja? Dazu stehen wir auf. Oder? Es ist kein Gebet, es ist ein Zuspruch, den sich Christen seit über 1500 Jahren zusprechen. Und das wollte ich einfach mal mit euch machen. Also, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, herabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, auferstanden in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, setzt euch. Aber das ist ein, wir sind ja eigentlich nicht so große Freunde von so formalen Sachen, aber trotzdem ist das eine, da steckt alles drin so, ne? Ich will immer sagen, heilige katholische Kirche, aber das ist die andere, das war das andere, ja. So. Ja. Jesus als eingeborener Sohn unseres Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Ja, das ist Palmsonntag. Das hat da begonnen. Ganz anders, als die Menschen es erwartet hatten. Nichts wurde aus dem großen Knall und auf einmal kommen Legionen von Herrschern und verändern das Leben da in der Provinz Galiläa. Aber das Ganze war ein großer Sieg. Viel besser, als wenn einfach nur das vor 2000 Jahren da so passiert wäre, wie die Menschen wollten. Und in diesem Sinne, diesen Sieg dürfen wir feiern. Hier heute in Westoberledigen in Irn und uns zurufen, Hosianna, Hosianna, dem Sohn Gottes. Gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen. Und jetzt hau dir auch nochmal in die Tasten. Oder wie auch immer. In die Luft.
Etwas zum Genießen und zum Stille werden.